Guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass wir Full House haben. Aaron, du hast auf deiner zweiten Folie lauter Pfeile gehabt, alle westwärts. Und ich habe mich da spontan gefragt, ja, wenn wir reden mit Gott, redet er auch mit uns? Gibt es auch mal viel Retour? Weil es wird ja sehr viel verhandelt in dieser Welt. Man verhandelt über Verträge, über Abkommen, über Geschäfte. Und oft vergehen über solche Verhandlungen Jahre. Siehe Brexit, der ist noch nicht ganz über die Bühne. Aber auch über Gesundheit wird verhandelt. Es sei an die Lieferanten von C19-Impfstoff erinnert. Unsere Politiker verhandeln über Rahmenabkommen und so. Und keiner weiß, kann man sich denn überhaupt einmal einigen? Warum wohl? Warum ist das so, dass es so lange geht? Vielleicht nur darum, dass jede Verhandlungspartei das Optimale aus ihrem Verhandlungsmandat herausholen kann. Verhandlungen prägen unsere Zeit und jeder will sich natürlich in die aussichtsreichste Position bringen. Aber verlassen wir den politischen Alltag. Und fragen wir uns doch selber mal, worüber verhandeln wir ab und zu mal? Eltern verhandeln vielleicht mit ihrem Kind. Vielleicht über Sackgeld, vielleicht über den Handygebrauch. Und umgekehrt geht es natürlich darum, wenn soll denn der Sprössling überhaupt die Heise sein zur Arbeit? Es ist ein Hin und Her. Und jeder versucht, das Beste rauszuholen. Mit Gott verhandeln, das ist dann schon einmal etwas schwieriger. Weil da ja Positionen eigentlich bezogen sind. Gott ist im Himmel, er ist allmächtig, er hat uns in der Hand. Und wir? Sind wir nicht eigentlich immer wie ausgeliefert und auf der schwächeren Seite? Kann man mit Gott verhandeln? Ein Deal abschliessen? Sind da Karten nicht im Voraus schon verteilt? Also ja, wer sind wir schon? Was haben wir schon zu bringen? Offensichtlich sind Karten nicht so klar verteilt. Denn die Bibel berichtet von einigen Verhandlungsgeschichten, wo Menschen mit Gott geredet haben und nicht einfach sofort aufgegeben haben. Eine Frau verhandelt mit Jesus um die Hilfe für ihre Tochter und handelt das Beste für sie raus, obwohl sie keine Frau aus Israel ist. Markus 7. Abraham, wie hat der mit Gott gefeilscht um Sodom und Gomorra? Oder dann auch der Mose, wie unseren heutigen Bibelabschnitt zeigen tut. Ein Abschnitt aus 2. Mose 33. Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst, führe dies Volk hinauf und lass mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Ja, habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, so lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und siehe doch, dass dies Volk dein Volk ist. Gott sprach, mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe bringen. Mose sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst? So dass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völkern, die auf dem Erdboden sind? Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Schon vor dieser Geschichte sind Gott und Mose immer wieder zusammen im Gespräch gewesen. Und der Mose hat sich als zähe Verhandlungspartner erwiesen. Er hat nicht einfach aufgegeben. Das Volk ist ja ein exemplarisches Beispiel für den aufständischen Mensch. Immer wieder ist es an diesen Grenzen an die Wand gefahren, die Gott ihm gesetzt hat. Immer wieder hat er sich an diesen Grenzen eine blutige Nase geholt. Und jedes Mal musste Mose wieder neu verhandeln. Wo der Mose auf dem Berg war und mit Gott geredet hat und dann die zwei Tafeln mit den 10 Geboten bekommen hat, ist das dem Volk viel zu lang gegangen. Man hat keine Geduld gehabt. Und darum hat man kurzerhand einen Ersatzgott organisiert. Bekannt. Eine Tiergestalt wie ein Kalb aus Gold mit anschliessendem Freudentanz vom Volk. Die Folgen sind bekannt. Wo der Mose das gesehen hat, hat er die Tafeln am Boden geworfen. Sie sind kaputt gegangen. Alles kaputt, auch Beziehung zu Gott. Mit der Konsequenz, dass Gott gesagt hat, ich gehe nicht mit euch, ich will euch vernichten. Und wer hat das wieder einfädeln müssen? Natürlich der Mose. Das ist seine ganze Hingabe an Gott. Sein ganzes Vertrauen und sein absoluter Wille, dass er gesagt hat, nicht ohne meinen Gott. Entweder mit dir oder dann gar nicht. Das zeigt mir, dass der Mose ein schier unendliches Vertrauen in seinen Gott hatte. Weil es heisst in relativ trocken, Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn seines Gottes. Stell dir das vor. Mose besänftigte das Angesicht Gottes. Also bei Menschen würde man sagen, aus der bösartigen Fratze ist es Lächeln geworden. Wie das bei Gott war, wissen wir nicht. Und tatsächlich, Gott hat sich besänftigen lassen. Es heisst dann, da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Erfolgreich verhandelt. Zwischenfrage. Wie steht es mit deinem Vertrauen? Gibst du einfach sofort auf, wenn Gott nicht gerade reagiert? Wenn er dir nicht gerade Antwort gibt? Wie zeigt es sich, wenn du eher unangenehme Momente mit ihm zu besprechen hast? Wagst du es denn, mit Gott zu verhandeln, dass sich die Sache irgendwie wieder einrenken lässt, wo du verbockt hast? Wie stark ist dein Vertrauen, wenn deine Kräfte angeschlagen sind? Glaubst du, dass Gott sich umstimmen lässt? Moses' Vertrauen war gross, aber das bockige Tun von seinem Volk hat dennoch Folgen gehabt. Gott hat gesagt, denn ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Als das Volk diese harte Rede hörte, trug es Leid und niemand legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesprochen, ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinaufzüge, müsste ich dich vertilgen. Kurz vor dem gelesenen Abschnitt. Und damit sind ja auch Positionen für den heutigen Tag und für den heutigen Text bezogen. Gott will nicht selber mit seinem Volk ins verheißene Land aufziehen. Er will maximal einen Stev schicken. Der kann mit euch gehen. Immerhin wäre denn das Volk nicht ganz allein und auf sich selber gestellt und Gott müsste sich nicht länger ärgern, an dieser Gesellschaft? Das Ziel bleibt ja immer das Gleiche, ein neues Israel, eigenes Land. Daran rüttelt Gott nicht. Kommt dazu, dass ja ein Stellvertreter, ein Stev von Gott, nicht irgendjemand ist, sondern vermutlich ein Engel von Gott. Ausgestattet mit allen Kompetenzen. Aber Mose gibt sich nicht mit dem Stev zufrieden. Das ist ihm zu wenig. Und damit fangen die Verhandlungen an. Vielleicht ist es ein Verhandlungsmarathon gewesen, man weiß es nicht. Und stellt sich heraus, dass Mose doch ganz ein cleverer Verhandler ist. Einer mit Kraft und Vertrauen. Mose ist sich ganz sicher bewusst, wen er da vor sich hat und macht nicht lang um den Brei herum, sondern kommt direkt zum Thema. Gott, du oder denn keiner. Da zeigt sich der Glaube. Ein Mensch kann Gott umstimmen. Man muss sich das einmal überlegen. Ein Mensch kann Gott umstimmen. Wahrlich, der David gegen den Goliath. Was für ein Mut von dem Mose und was für ein barmherziger Gott. Da besänftigte er sein Angesicht. So unterschiedliche Gesprächs- und Verhandlungspartner. Ohne Angst stellt sich der Mose quer bei dieser Ansage von Gott. Weil er Gottes Freund ist. Es heißt ein paar Vers vorher, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Stell dir das vor. Du bist ein Freund, eine Freundin von Gott. Und so redet Gott mit dir. Wie redest du mit dem Gott? Im Kämmerli, im Auto, in der Familie, am Arbeitsplatz? Ist es nicht der gleiche Gott wie da? In dieser Bibel, wo du mit ihm redest? Doch, es ist derselbe. Er ist ein Freund von allen, die ihn kennen und lieben und in ihrem Leben an vorderste Stelle gestellt haben. Gott ist ein Freund von allen, die sich nicht mit dem Stev zufrieden geben. Manchmal versuchen wir auch so Stev in die Mitte zu stellen. Einen zwischen uns und Gott, oder? Hilf mir doch, sag mir doch, was ich zu tun habe. Oder mach doch das. Und statt dass wir es direkt Gott sagen. Nur keine Angst. Die Überschrift zur Predigt hat ja geheißen, ein Freund bleibt bei dir, obwohl er dich kennt. Den Satz habe ich bekommen zu meinem 40. Geburtstag. Verbunden mit einer so Toblerone. Und von einem guten Freund. Zuerst machen wir grosse Augen. Was? Ein Freund ist jemand, der bei dir bleibt, obwohl er dich kennt? Aha, ja, was weißt du von mir? So wie du dich einem Freund, einer Freundin anvertraust und sie in die Tiefe von deinem Leben, in die Tiefe von deinem Herzen schauen lässt, so mach's doch auch mit dem Gott. Mit dem Freund, der sich für dich hergegeben hat. Du wirst nicht enttäuscht werden. Bin ich überzeugt. Das Zweite. Ja, hast du schon einmal mit Gott verhandelt, in einer Sache, in einem Gebetsanliegen, über eine Not, für einen Mensch, der dir nahe steht? Vielleicht schon, aber vielleicht hast du auch auf halbem Weg aufgegeben. Ja, komm doch, du. Da bringt dir eh nichts. Gebetserhörung lässt dir eh auf sich warten. Du hast vielleicht auf halbem Weg aufgegeben. Dein Mut hat dich vielleicht auch im Stich gelassen. Und dann schau doch auf den Mose. Der geht weiter. Er verhandelt mit Gott inklusive Ultimatum. Wenn du nicht mit uns gehst, dann lassen wir das Projekt Land aus Milch und Honig, da lassen wir mangels Unterstützung einfach fallen. Wenn, dann. Also, so sind viele Ultimate formuliert. Das sind denn die Begriffe. Ganz schön clever, der Mann von Gott. Der Mose. Er stellt sich seinem Gott, wie der ihm erschienen ist, schon mal im brennenden Busch, auf dem Horeb oben, und jetzt da zur Situation im Zelt unter dem Volk. Im Licht von dieser Herrlichkeit steht ein einzelner Mensch und kämpft für ein ganzes Volk. Er ganz allein. Es geht ihm nicht einmal um sich selber und um sein Überleben, sondern um die Menschen, die ihm Gott anvertraut hat. Und dann wird der Mose deutlich. Er kann sich das einfach nicht vorstellen, dass sich Gott von seinem Volk verabschiedet und entfernt und Mose allein dem Volk überlässt. Das geht doch nicht. Immerhin geht es um Tausende von Menschen, die eine starke Führung brauchen. Und zudem hat es ihm ja Gott versprochen, mitzugehen. Mose kann sich nicht vorstellen, dass das Volk kopflos weiterwandert. Buchstäblich. Ohne Gott ist es kopflos und ohne Gott fehlt der Kopf von der ganzen Geschichte. Ich kann mir gut vorstellen, wie der Dialog im Zelt lebhaft vor sich gegangen ist. Mose liegt doch Gott buchstäblich in den Ohren. Und das im Herzen. Und er weiß, jetzt ist der Moment, jetzt ist ganz ein wichtiger Zeitpunkt. In diesen Stunden geht es um nichts weniger als um die Zukunft von einem ganzen Volk. Schon fast hartnäckig, wie der kleine Mann vor dem grossen Gott den Auftritt zelebriert. Der Dialog lässt uns aber ganz tief in Gottes Herz hineinschauen. Sein Herz ist voller Gnade und Zuwendung. Ist dir das auch bewusst? Du redest mit einem Gott, der voll Gnade und Barmherzigkeit für dich ist. So wie der Mose ganz allein in dem Zelt vor seinem Gott gestanden ist, so darfst du dich auch ohne Angst vor dem Gott herstellen. Du ganz allein. Gott, du und ich. Gottes Wesen. Da drin ist kein Groll zu finden wegen der Schuld und kein sich abwenden oder nachtragen wegen dem goldigen Kalb. Mose hat Gottes Angesicht können besänftigen. So nah bei Gott sein wie der Mose, das ist, was auch uns, dir und mir passieren kann. Jederzeit. Gott hat den Mose reden lassen, er hat auf ihn gehört und er hat ihn erhört. Wie viel mehr haben wir doch Zugang zu dem lebendigen Gott, wo sich in Jesus Christus uns gezeigt hat, will. Jesus ist die für uns, an uns zugewendete Seite, erträgliche Seite von Gottes Heiligkeit. Nochmal. Jesus ist die erträgliche Seite zu uns gewendet von Gottes Heiligkeit. Weil der Mose hat ja von dieser Herrlichkeit auch nicht viel mehr gesehen als der Saum von seinem Kleid. Denn Gottes Herrlichkeit verträgt unsere Sündhaftigkeit nicht. Aber in Jesus haben wir freien Zugang zu eben dieser Herrlichkeit. Durch Jesus haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater, schrieb der Paulus an Epheser. Der Zugang zu dem lebendigen Gott kann dir niemand verbauen, außer dir selber. Aber lass ihn dir freischaufeln durch Gnade von Gott. Gott ist zum Dialog mit dir parat. Er wehrt keinen ab, wo seine Nähe sucht. Mose wird für mich und ich denke auch für dich zu einem Vorbild für erfolgreiches Verhandeln mit Gott. Ist wohl ein kühner Satz, aber es ist dran. Beim näheren Heranschauen merken wir, Mose sein Ultimatum geht auf und hat Erfolg. Wenn du nicht zuvorderst gehst, dann brechen wir die Übung ab. Notabene mitten in der Wüste. Weil du hast es uns versprochen und jedes Kind lernt, man muss halten, was man verspricht. Könnte es sein, dass der Mose das Gott gesagt hat? Du hast das versprochen und du musst es auch halten. Frag darum nochmal, hast du auch schon einmal mit Gott um etwas verhandelt? Wohlgemerkt, verhandeln ist nicht erpressen. Das ist nicht das Gleiche. Verhandeln heisst, dass beide Seiten ihre Argumente vorlegen können und einander zulassen. Und einer von beiden geht dann schliesslich darauf ein, eben so wie hier der Mose. Und siehe da, Gott geht auf ihn ein. Mich fasziniert das. Weil der Mose ist niemand anders als wir auch heute. Gott zeigt sich in seiner ganzen Größe, indem er Mose zusagt: Auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Und ich kenne dich mit Namen. Weißt du doch auch, oder? Gott kennt dich mit Namen. Gott ist nicht stur und beharrt nicht auf seinen Vorsätzen, wenn es um die Rettung und Führung von Menschen geht. Nicht erst bei Jesus im Neuen Testament lässt sich Gott zu den Menschen runter. Es lässt sich auch schon da feststellen, indem Gott auf Moses Wort und Argument eingeht. Mit anderen Worten, wir haben es mit einem Gott zu tun, der mit seinem ganzen Wesen völlig pro Mensch ist. Darum geht er auf Mose ein. Und er geht auch auf dich ein, wenn du vor ihm herstehst. Das ist Zuwendung. Er wendet sich dir zu. Mit Gottes Zusage ist eigentlich alles gesagt und erfüllt, was im Verhandlungsdossier von Mose zu finden ist. Und doch ist er noch nicht ganz zufrieden. Das ist ein hartnäckiger Mensch, der Mose. Darum das Dritte. Der Mose muss ganz sicher gehen. Er braucht sozusagen noch Siegel, auf das er abgemacht ist. Siegel ist das sichtbare Zeichen für einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Also das ist natürlich das Ultimatum par excellence. Das ist der krönende Abschluss. Ich muss bei dem Satz jedes Mal leer schlucken, was ich da der Mose erlaubt. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann denke ich einmal, Mose, jetzt ist es aber gut. Jetzt langen sie nicht. Jetzt lehnst du dich ziemlich weit aus dem Fenster raus. Das geht doch nicht. Weißt du denn nicht, wer du vor dir hast? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Da setzt Gott ihm gegenüber Grenzen. Das geht nicht. Vom Jesaja wissen wir, dass er in die Herrlichkeit von Gott hat dürfen hineinschauen und dass er dabei gesagt hat: Weh mir, ich vergehe vor dieser Herrlichkeit. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Jesaja 6. Und das, obwohl auch der Jesaja nicht mehr als den Saum von Gottes Kleid gesehen hat. Gottes Heiligkeit und Sündhaftigkeit vom Mensch verträgen sich eben nicht. Niemals. Mein Angesicht kannst du nicht sehen. Kein Mensch wird leben, der mich sieht. Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit halten die Sünde vom Mensch auf Distanz. Und trotzdem wendet er sich ab, denn Gott kann sehr wohl unterscheiden zwischen dir und deiner Sündhaftigkeit. Die Sünde hasst er, den Mensch dahinter aber hat er unendlich lieb. Das heisst doch für uns heute, was immer du in deinem Leben noch mit dir trägst, was immer dich belastet, was dich verfolgt, Schuld und Sünde und Hass und Streit, das alles hat bei Gott keinen Platz. Du aber schon. Du hast immer einen Platz bei Gott. Dafür hat er seinen Sohn gegeben. Und damit ist der Weg für dich auch frei für den Blick auf Gottes Herrlichkeit. Und wenn es nur der Saum von seiner Herrlichkeit ist, von seinem Kleid. Das langt, weil es geht im Wissen, Gott ist ja da. Ob ich ihn jetzt ganz sehe oder nicht. Es ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass er da ist. Die Herrlichkeit von Gott zeigt sich bei Mose so, dass ihm Gott seine Bitte nicht rundweg abweisen tut. Vielmehr schafft er Mose eine Möglichkeit, dass er die Bitte dennoch erfüllt überkommt. Ganz liebevoll stellt er seinen Mann in eine Felsenhöhle. Sie soll ihn vor Gottes Heiligkeit beschützen, wenn Gott vorübergeht. Gott hebt seine Hand über und vor die Höhle, wenn er vorbeigehen werde. Man muss sich das Bild noch vorstellen, das Bild voller Liebe. Aus lauter Liebe decke ich dich ab, mein lieber Mose. Ist das nicht ein liebender Gott, der so behutsam und voller Gnade mit Menschen umgeht? Und ist es nicht derselbe liebevolle Gott, der so auch mit dir umgeht? Wo dich nicht einfach abweist, weil du unverschämte Forderungen gestellt hast, sondern wo dich abholt, wo du gerade mit deinen Fragen drin steckst. Doch, so ist er, der gnädige Gott. Er beschützt den Mose, indem er ihn auf Distanz heben tut und ist ihm trotzdem ganz näher. Gott findet den Weg, wo der Mose seine Bitte erfüllt bekommt. Der Weg ist zwar ein bisschen anders, als er ihn sich wahrscheinlich vorgestellt hat, aber der Weg ist ein Zeichen dafür, dass Gott Mose seine Bitte erfüllen wird. Und das ist für beide Seiten gangbar. So auch bei uns. Nicht immer entspricht Gott unserem Verhandlungsmandat. Nicht immer geht Gott auf unsere Wünsche, auf unsere Sicht ein. Weil unsere Sicht und unsere Gebete, unsere Bitten, wie auf dieser Folie, alle in eine Richtung, oder? Das ist manchmal wie Scheuklappen, oder? Wir sehen gar nicht, was für Möglichkeiten Gott auch noch hat. Ein ganz bedeutender Satz sei zum Schluss noch erwähnt. Nach dem Felsenerlebnis sagt Gott, dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. In einer alten Lutherbibel heißt, hernach wirst du sehen. Hinterher wirst du sozusagen den Beweis sehen, dass ich's bin. Gott und sein Handeln erst hinterher gesehen, genau das passiert doch bei uns auch. Wie oft sehen wir erst im Hinterher? Aha, da hat Gott eine Spur in meinem Leben hinterlassen. Wie oft stellen wir erst hinterher fest, dass Gott seine Hand gnädig über uns gehalten hat? So ist er eben, der lebendige Gott. Du kannst mit ihm reden und er geht auf ihn. Du kannst ihn bitten und er hört auf dich. Und wenn du auch erst hinterher feststellst, dass er da eine Spur in dein Leben hineingelegt hat, freu dich dran. Hinterher Gottes Handeln gesehen, zeigt, dass er, wie es einer gesagt hat, spätestens rechtzeitig kommt. Für dich, mit dir. Denn er will ja nur eins. Gott will dich mehr und mehr in seine Herrlichkeit hineinschauen lassen und hineinwachsen lassen. Und denk immer an das. Gott bleibt bei dir, obwohl er dich kennt. Ich finde das toll. Ich würde gerne mit Gott reden. Dürfen dabei sein. Dürfen sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, so nahe bist du an Mose gekommen und hast ihn doch auf eine gesunde, erträgliche Distanz gehalten. So gut hat er mit dir verhandelt und wir dürfen das auch. Wir dürfen dir sagen, was unser Anliegen ist. Und wir dürfen dich bitten, wir dürfen dich in den Ohren liegen. Wir dürfen dir sagen, was uns nicht passt. Und du hast eine Antwort parat. Lass du sie uns wissen. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.